Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Haben Sie sich schon eigentlich einmal gefragt, wie der Urknall geklungen haben könnte? So beginnt Joseph Haydns Oratorium Die Schöpfung, anerkanntermaßen eines der größten Meisterwerke der abendländischen Musikgeschichte. Komponiert zwischen 1796 und 1798 und in diesem Jahr am 30. April auch zum ersten Mal gespielt, und zwar im Rahmen einer Privataufführung des kaiserlichen Hofbibliothekars Gottfried van Swieten. Die erste Aufführung mit wirklich voller Besetzung und unter Beteiligung der Öffentlichkeit fand am 19. März 1799 im Burgtheater statt. Das Ereignis hat die größte öffentliche Aufmerksamkeit erregt und es wurde heftig kommentiert. Die Schöpfung war nach Ansicht eines der Kommentatoren das Meisterstück einer neuen musikalischen Zeit. Also tatsächlich kam dieser Musik sozusagen ein Urknalleffekt zu. Was war eigentlich so außergewöhnlich an diesem Werk? Das wollen wir in diesem Podcast beleuchten. Auf den ersten Blick ist die Schöpfung ja eigentlich ein Nachfahre der großen Oratorien von Georg Friedrich Händel, der die Vorbildstücke geschaffen hatte, nämlich jene Werke, die sich vom klassischen oder sagen wir barocken italienischen Oratorium dadurch unterschieden haben, dass dem Chor eine eminente Rolle zugekommen ist. Denken wir nur an das Halleluja aus dem Messias, das ungemein populär geworden ist. Dergleichen findet sich in den italienischen Oratorien seit Beginn dieser Gattung nicht so häufig. Haydn schafft nun große Chöre nach dem Vorbild von Händel und die singen das Lob Gottes in strahlenden Klängen. Haydn stand zu diesem Zeitpunkt wohl auf dem Höhepunkt seines Könnens, jedenfalls auf dem Höhepunkt seiner internationalen Berühmtheit. Die Londoner Symphonien, die haben ja das Schicksal der Musikgeschichte besiegelt. Ab dann gab es die große Symphonie. Beethoven wäre ohne diese Vorbildstücke ja eigentlich undenkbar gewesen. Und in den Symphonien finden wir zum Teil auch die einzigartigen und für Haydn so typischen Kombinationen aus geradezu volkstümlicher Melodik, ganz eingängiger Musik und höchster handwerklicher Kunstfertigkeit. Selbst die elaboriertesten kontrapunktischen Passagen, die Fugen am Ende der Chorsätze in der Schöpfung, die klingen dann immer ganz einfach, sie gehen ins Ohr. Aber das macht noch nicht die Größe oder sagen wir die Besonderheit dieses Oratoriums aus. Da kommt noch allerhand dazu. Joseph Haydn war ja, wie alle Menschen seiner Zeit, ein Kind der Aufklärung. Die Nachwehen der Französischen Revolution sind allen noch in den Knochen gesessen. Und es dauerte ja auch nicht mehr lang, dass die napoleonischen Kriege ganz Europa vollkommen durcheinander wirbeln sollte. Aber man hat gelernt, den vernunftbegabten Menschen in den Mittelpunkt des Denkens zu stellen. Und da erweist sich die Schöpfung als Schlüsselwerk. Drei nach. Die Begeisterung für die Oratorienkunst, die hat den langjährigen Opernkapellmeister Haydn, der, wie gesagt, mit seiner Instrumentalmusik als große Erneuerung in die Musikgeschichte eingegangen ist, in London eingeholt. Dort hat man ihn ja zweimal hin eingeladen, weil er eben der berühmteste Komponist der Welt war und man von ihm neue Symphonien hören wollte. Haydn selbst hörte in London vor allem einmal die großen Oratorienaufführungen, die es ein Menschenalter nach Händels Tod in London gegeben hat. 1791, da gab es ein Händel-Festival in der Westminster Abbey und da hat Haydn, gerade 59, den Messias und Israel in Ägypten hören können. Und er war überwältigt von den Chören, übrigens 1000 Instrumentalisten und Sänger, apropos Originalklang. Man erzählt uns heute da wirklich Märchen über die Wünsche und Vorstellungen der Komponisten. Haydn hat das jedenfalls wie ein Schlag getroffen und er fühlte sich, wie er bekannt hat, als ob er in die Schulbank zurückversetzt worden wäre. Er studierte Händels Partituren und noch in London fasste er den Entschluss, so ein Werk will ich auch schaffen. Und vor der Heimreise von seinem zweiten England-Aufenthalt im Jahr 1795 hat ihm der Impresario und Geiger Johann Peter Salomon ein Libretto übergeben. Die Schöpfung, angeblich ein halbes Jahrhundert früher, für Händel bestimmt, aber von diesem abgelehnt. Haydn hat sofort erkannt, was in diesem Sujet steckte. Die Quellen, das Buch Genesis natürlich und John Miltons Epos Paradise Lost, das verlorene Paradies, von dem vor allem dann die bildlichen Beschreibungen der Tiere der Schöpfung und das Liebesduett von Adam und Eva beeinflusst sind. Die hymnischen Chöre, in denen Gott gepriesen wird, einen haben wir schon gehört, die fußen vor allem auf biblischen Psalmen. In Wien hat Haydn dieses Libretto Gottfried van Swieten, dem kaiserlichen Hofbibliothekar, übergeben und um seine Meinung gefragt. Der hat ihm das Potenzial des Textes noch einmal bestätigt und hat ein eigenes deutsches Libretto aus diesem Text hervorgebracht. Van Swieten war wichtig, denn er hat schon zu Mozarts Zeiten Händel-Oratorienaufführungen in Wien veranstaltet und Mozart damals gebeten, neue Orchesterarrangements dafür anzufertigen. Ende 1796 war Van Swieten mit seiner Arbeit zu Ende. Und er hat sich sogar erlaubt, dem musikalischen Genius Haydn einige Vorschläge zu unterbreiten, wie denn die Musik zu diesem Text ungefähr zu klingen hätte. Haydn hat sich das gefallen lassen, denn er kannte Van Swietens musikalische Begabung und er hat manches von diesen Vorschlägen aufgenommen. Vor allem hat ihn die Frage beschäftigt, wie denn am Beginn der Schöpfung das Chaos zu klingen hätte. Gab ja da Nüsse zu knacken. Den Urknall haben wir schon gehört, aber wie klingt das Chaos? Für einen Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts wäre das kein Problem, aber auf dem Höhepunkt der Wiener Klassik, wo doch alles so wohlgeordnet war. Haydn schreibt eine Musik, die formell in C-Moll steht. Der Meister der Ordnung erfindet eine Musik in C-Moll, in der es aber doch für den Hörer kein musikalisches Koordinatensystem zu geben scheint. Man findet kein Zentrum, keinen Grundton, Die Instrumente, nicht nur wie in den modernen Druckausgaben suggeriert, die Geigen, waren alle gedämpft. Das heißt, sie haben einen erstickten Klang produziert und die einzelnen musikalischen Linien, die kreisen irrend umher, wie Sternschnuppen, orientierungslos. Konsequenterweise erklingen nun die ersten Worte der Schöpfungsgeschichte in dieser düsteren Atmosphäre. Denn Gott muss erst die Lebensbedingungen schaffen, vor allem die eine, essentielle. Das Dunkel muss sich aufhellen. Und der Geist Gottes schwebte auf der Fläche der Wasser, heißt es im einleitenden, fast geflüsterten Chor. Und Van Swieten hat, wie gesagt, Vorschläge gemacht. Und hier schreibt er ins Libretto dazu, in dem Chor könnte die Finsternis nach und nach schwinden, sodass von dem Dunkeln genug überbleibt, um den augenblicklichen Übergang zum Licht recht stark empfinden zu machen. Und eines hat er dann von Haydn geradezu apodiktisch verlangt. Die Worte »Und es ward Licht«, die durften nur einmal gesungen werden. Womit er vielleicht den Ausschlag zu einer der großartigsten Einfälle der musikalischen Klassik gegeben hat. Der Moment, wenn der flüsternde Chor berichtet und Gott sprach, es werde Licht, wenn dann die Vollzugsmeldung kommt und es ward Licht, diesen überwältigenden Ausbruch des strahlendsten C-Dur-Akkords aller Zeiten, den vergisst man nicht, wenn man ihn einmal gehört hat. Noch besser im Konzertsaal als auf Schallplatte. Bis zu diesem Moment hat übrigens nicht nur der Chor geflüstert, sondern alle Instrumente, nicht nur die Streicher, sollten laut Vorschrift mit Dämpfern spielen. Wie auch immer die Instrumente gedämpft wurden, das hat mit Sicherheit einen unwirklichen, einen unheimlichen, jedenfalls erstickten Klang ergeben. Mit dem C-Dur-Akkord haben alle Instrumente ihre Dämpfer abgenommen. So kommt auch die Musik ans Licht. Das Stück ist nun so strukturiert wie die Bach-Passionen etwa. Der Schöpfungsbericht wird von Arien und Chören kommentiert und für die Menschen gedeutet. Als Evangelisten, wenn man das hier so nennen möchte, fungieren bei Haydn die Erzengel Gabriel, Uriel und Raphael. Und Uriel, der Tenor, führt uns nun ans Licht und erzählt: Vor dem heiligen Strahle schwanden des schwarzen Dunkels gräuliche Schatten. Der erste Tag entstand. Dieser Tag wird von fröhlicher Musik begrüßt. Aber da waren offenbar schon Bewohner des Chaos, die nun in des Abgrunds Tiefe hinabfliehen zur ewigen Nacht. Höllengeister. Effektvoll tritt dann der Chor zur Tenorstimme, um nach Vertreibung der Geisterschar in lichtem Dur die Heraufkunft der neuen Welt zu besingen.
Erstarrt entflieht der Höllengeisterschar in des Abgrunds Tiefen hinab zur ewigen Nacht. In des Abgrunds Tiefen hinab, zur ewigen Nacht. Zur ewigen Nacht, zur ewigen Nacht. Entflieht der Höllengeisterschar in des Abgrunds Tiefe hinab zur ewigen Nacht.
Wunderlich war das, und der Wiener Singverein in der Aufnahme unter der Leitung von Herbert von Karajan entstanden tragischerweise in den Monaten vor und nach dem frühen Unfalltod des großen deutschen Tenors. Karajan wollte auf Wunderlichs Beiträge nicht verzichten und hat daher nur die fehlenden Passagen in den letzten Sitzungen von Werner Krenn singen lassen. Deshalb gibt es in dieser legendären Schöpfungsaufnahme mit 6 statt der gewohnten 3 Partien doppelt so viele Solisten wie gewohnt. Gundula Janowitz ist der Erzengel Gabriel und übernimmt auch die Eva. Das ist ja bei den meisten Aufführungen so üblich. Christa Ludwig kommt dazu. Karajan konnte sie gewinnen. Die wenigen Takte, der es in diesem Stück überhaupt ein Altsolo gibt, in der letzten Sitzung zu singen, Takte, die normalerweise von einem Chormitglied gesungen werden. Walter Berry hat die Basspartie des Raphael übernommen und dann die etwas höher liegende Partie des Adam im dritten Teil an Dietrich Fischer-Dieskau abgegeben. So viel zu den erstaunlichen Rätselspielen der Aufnahmegeschichte. Schon die Schallplattenversion dieser Legende von 1969, als das in den Handel kam, hat sich millionenfach verkauft. Ihr blieb bis heute der Referenzstatus. Wir wechseln jetzt ins tiefe Register der Erzengel Raphael, bei uns also Walter Berry, setzte den Schöpfungsbericht fort. Nach der Teilung des Urelements Wasser in zwei Bereiche, oberhalb und unterhalb des Firmaments, da toben die Stürmen, die Wolken fliegen, Blitz und Donner rollen. Und das wie ein spannendes Rätselspiel für den Hörer. Zuerst erklingt nämlich immer die Musik und dann kommentiert die Bassstimme, was wir gerade gehört haben. Das ist ein humorvoll amüsantes Hörrebus für das Publikum.
Und Gott machte das Firmament und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die oben im Firmament waren. Und es war so. Da tobten brausend heftige Stürme. Die Spreu von den Winden, so flogen die Wolken. Schnitten feurige Blitze. Und schrecklich rollte die Donner umher. Die Fluten stieg auf sein Geheiß, ihr aller quiekende Ried. Ihr allverheerende Schauer.
Die Meisterschaft des Komponisten Haydn war da wirklich auf ihrem Höhepunkt angelangt. Er war imstande, die scheinbar heterogensten Momente in klassischer Formbeherrschung zu harmonisieren. Und dem Bericht von den Urgewalten der Natur folgt das Gotteslob und erstmals erklingt die Sopranstimme, die Haydn in die lichtesten Höhen führt.
Der Schöpfers Lob, der Schöpfers Lob.
akustische Einfallsreichtum, mit dem uns der Komponist in diesem Werk schon in den ersten 10 Minuten beschenkt, ist von einer Vielfalt, die wirklich den Text des Hymnus rechtfertigt. Mit Staunen seht das Wunderwerk. Aber noch will die Schöpfung geformt und geadelt werden. Dazu muss erst einmal die Sonne aufgehen und nächtens der Mond scheinen. Der erste Sonnenaufgang. Es ist wiederum ganz schlicht eine aufsteigende Tonleiter. Fast so simpel wie das C-Dur fortissimo bei Und es ward Licht. Aber raffiniert, harmonisch umspielt und eingekleidet von zarten Nebenstimmen. Faszinierend dann auch die Schilderung des sanft schimmernden Mondlichts. In effektsicherem, dynamischen Kontrast. Das ist nun die perfekte Vorbereitung für den gewaltigen Schlusschor des ersten Teils der Schöpfung, fußend wiederum auf einem Psalmtext, wo erstmals alle Solochor- und Orchesterstimmen vereint sind. Berühmte Nummer können wir überspringen und jetzt in unserer tönenden Übersicht das nächste Kapitel aufzuschlagen. Wie vieles, was in den folgenden Schöpfungstagen passiert, können wir das nur andeuten. Die illustrative Kunst ist hier jedenfalls in faszinierender Kombination mit klassischer Formbeherrschung geübt. Zauberhaft zum Beispiel, wie die Vögel charakterisiert werden. Der Adler fliegt in höchsten Höhen und die Lerche begrüßt den Morgen, die Tauben girren und der Sopran tritt in Dialog mit den Holzbläsern. Besonders mit den Fagotten, die das Gurren der Tauben nachmalen, und mit der Flöte, wenn es heißt, aus jedem Busch und Hain erschallt der Nachtigallen süße Kehle.
Thank you.
Interessant übrigens die Deutung, die van Swietens Text für die fröhlichen Nachtigallentöne bereithält. Noch drückte Gram nicht ihre Brust, noch war zur Klage nicht gestimmt ihr reizender Gesang. Wir befinden uns ja noch im Paradies. Ein Beispiel noch für die differenzierte, fantasievolle Instrumentationskunst des reifen Josef Haydn. Zu Gottes Worten, seid fruchtbar und mehret euch, da erklingt eine Konsortmusik zur Bass-Solostimme. Das ist Musik von profunder Würde. Bratschen, Celli und Bässe sind jeweils in zwei Stimmen aufgeteilt. Haydn sieht übrigens eindeutig auch fünfseitige Kontrabässe vor, die bis zum tiefen C hinunter spielen können. Eine solche Auffächerung des tiefen Streicherklangregisters, die hat es in der Musikgeschichte zuvor sicher noch nie gegeben. Jedenfalls nicht mit solcher Wirkung, einer Wirkung, die seit der Uraufführung ununterbrochen andauert. Es folgt hier in der Dramaturgie wieder ein großer Lobgesang, diesmal mit dem Solisten-Terzett und dann die immer zahlreicher werdenden Erdenbewohner. Wir sehen sie in musikalischen Rätselspielen wie zuvor. Wir hören sie jetzt schwirren, hüpfen oder brüllend umherrasen. Und wie schon zuvor hören wir zunächst einmal die musikalische Charakterisierung und der Bass gibt dann danach das Rätsel oder die Rätsellösung bekannt. Brüllender Löwe, sanftes Schaf, surrende Insekten oder kriechendes Gewürm.
Gleich öffnet sich der Herde Schoß und siege mir nach Gottes Wort Geschöpfe jeder Art in vollem Wuchs und ohne Zahl. Freude brüllend steht der Löwe da. Ich schieße gelenkige Tiger empor. Das hat mich auf der Hieb der schnelle Hirsch. Springt und wird voll Mut und Kraft das edle Ross. Musik. geteilt. Triften weckt, als wie gesät das Wollen reiche, sanfte Schaf. Wie Staub verbreitet sich in Schwarm und Wirbel das Heer der Insekten.
Über all den Wundern wölbt sich der Himmel in vollem Glanz. Die Erde prangt in ihrem Schmuck, aber etwas fehlt noch.
Doch war noch alles nicht vollbracht, doch war noch alles nicht vollbracht. Nicht vollbracht, im ganzen Wege das Geschöpf, das Gottes Werke dankbar sind, des
Mensch muss geschaffen werden, nicht zuletzt, um Gottes Lob zu singen. Wie gesagt, dieses Oratorium hat drei Teile. Gottes Schöpfung wird gekrönt durch den aufgeklärten Menschen. Und da stehen sie nun, Adam und Eva, mit Würd und Hoheit angetan, wie es im Text heißt. Die Gattin schmiegt sich anmutig an ihren Mann. Die Zuversicht und Glaubensstärke der folgenden berühmten Tenorarie, die kennt in der Musikgeschichte wenig ihresgleichen.
Thank you.
Hier ist die musikalische Klassik wirklich in ihrer höchsten, reinsten Zelle angelangt, um mit Goethe zu sprechen. Apropos, Vorbild Erzengel in der Urfassung haben die Solisten in Haydns Schöpfung noch keine Namen. Gabriel, Uriel und Raphael wurden sie erst in der Druckausgabe getauft. Kein Zufall, dass in Goethes Faust dann die Erzengel Michael, Gabriel und Raphael ihren Gesang anstimmen. Kommen wir noch einmal zu den musikalischen Charaktervorschlägen, die der Textdichter von Swieten Joseph Haydn gemacht hat. Das Idyll des Paradieses hat der Textdichter sich folgendermaßen ausgemalt. Er schreibt, eine etwas längere Einleitung, welche den süßen Klang und die reine Harmonie ausdrückt. Dem hat sich Haydn hingegeben. Er entfaltet mit 3 Flöten, höchst ungewöhnlich für die damalige Zeit, einen Instrumentalzauber ohne Vorbild. Ein tönendes Pastellbild der Morgendämmerung sozusagen. Es ist auch eine Morgendämmerung des Geistes. Nicht von ungefähr, heißt ja die Aufklärung im Englischen Enlightenment. Die Aufklärung, das Zeitalter der Vernunft. Ein Jahrzehnt nach der Zauberflöte Mozarts schreibt Haydn durchaus mit musikalischem Bezug auf die Menschheitsoper des früh verstorbenen Freundes auch ein Hohelied der Humanität und der menschlichen Liebe. Es gibt wirklich einige Passagen, die ein bisschen nach Zauberflöte klingen in dieser Schöpfung. Haydn hat das Werk seines Freundes natürlich gut gekannt. Die Ästhetik und der Gehalt der Zauberflöte, die schienen ihm durchaus zeitgemäß. Wie Mozart in seiner Oper hatte auch er die schon erwähnte Melange aus Volkstümlichkeit und höchst artifiziellem Kunsthandwerk souverän beherrscht. Im Falle der Schöpfung erklingt ja auch sozusagen das Urliebesduett zwischen Adam und Eva. Die erfreuen sich des tauenden Morgens, des kühlenden Abends, der runden Früchte Saft und der reizenden Blumen süßer Düfte. Und sie versichern einander, die paradiesischen Wonnen stets vereint genießen zu wollen.
Morgen, wie er munterte.
Die Kühne des Abends, oh, wie erquicket sie.
Wie labe dies der
der runden Früchte Saft.
Erholt sind ist der Blumen süßer Duft.
Doch ohne dich,
doch ohne dich,
doch ohne dich, was wäre mir? Der Morgentau,
der Abendtau,
der Früchte Saft.
So finden denn in dieser Schöpfung Kenner und Liebhaber, was sie von einem musikalischen Kunstwerk nur erwarten können. Keiner von beiden fühlt sich unter- oder überfordert. Und jedes Mal aufs Neue ist in diesem Werk etwas zu entdecken, womit alle die Aufführung und hoffentlich auch diesen Podcast reich beschenkt verlassen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.